In gut einem Monat beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Und während noch nicht mal in allen Sportarten feststeht, welche Athleten sich qualifiziert haben, wissen wir jetzt schon, wer definitiv nicht nach China reisen wird.
The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics.
Offizielle Vertreter der US-Regierung von Präsident Joe Biden werden nicht in Peking vor Ort sein. Die USA werden die Spiele diplomatisch boykottieren, sagte eine Regierungssprecherin. Grund dafür seien Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel die Verfolgung der Uiguren. Und auch der Fall der verschwundenen Tennisspielerin Peng Shuai spielt eine Rolle. Aber die US-Sportlerinnen und Sportler, die dürfen teilnehmen.
Diesem diplomatischen Boykott haben sich bisher die Regierungen Neuseelands, Australiens, Kanadas und Großbritanniens angeschlossen. Die Europäische Union ringt noch um eine Position und auch die neue Bundesregierung äußert sich eher zurückhaltend. Menschenrechtsorganisationen fordern nicht unbedingt einen Boykott. Sie wollen vielmehr, dass ausländische Regierungen im Umfeld der Spiele massiven Druck auf die chinesische Führung ausüben, um die Menschenrechtslage in dem Land zu verbessern.
Aber wie frei werden ausländische Journalisten überhaupt über die Zustände in China berichten? Können. Unser RBB-Kollege Benjamin Eisel arbeitet als Korrespondent in Peking. In seinem Beitrag geht es um Hürden für internationale Journalisten, die im Rahmen der Olympischen Spiele objektiv berichten wollen.
Die Ankunft des Olympischen Feuers in Beijing. Bei der Veranstaltung sind nur wenige ausländische Journalisten anwesend. Der Grund? Sie wussten schlicht nichts von dem Termin, haben erst kurzfristig davon erfahren oder wurden nicht reingelassen. Keine Ausnahme, sondern die Regel, sagt der Foreign Correspondents Club in China, FCCC. Der Presseclub hat seine Mitglieder nach Erfahrungen in der Olympia-Vorberichterstattung befragt und entsprechende Zitate veröffentlicht. Um auszuschließen, dass Journalistinnen und Journalisten Konsequenzen von chinesischer Seite zu befürchten haben, sind die Aussagen anonym. So beklagt ein Reporter eines internationalen Senders.
Wir haben einen Fernsehbericht gemacht mit Material von einem Austragungsort, das wir während eines organisierten Pressebesuchs gedreht haben. In dem Bericht erwähnten wir Aufrufe, die Spiele wegen Menschenrechtsverletzungen zu boykottieren. Kurz danach rief mich der Organisator des Pressetermins an und beschimpfte mich auf Englisch und auf Chinesisch. Er drohte mir, dass wir keine Einladungen mehr bekommen werden. Seitdem haben wir auch keinen Zugang mehr erhalten.
In einem Beschwerdebrief an das Internationale Olympische Komitee IOC und an das örtliche Organisationsteam beklagt der Presseclub nun, dass ausländische Journalistinnen und Journalisten nur sehr eingeschränkt Zugang zu Terminen bekommen, die mit den bevorstehenden Winterspielen zu tun haben. Das gilt etwa für Pressekonferenzen und Olympiatestläufe oder auch den einfachen Zugang zu Austragungsorten und den olympischen Dörfern. Auch der Kontakt zu chinesischen Offiziellen, Sportlerinnen und Sportlern sowie Trainern sei so gut wie unmöglich. Anfragen würden häufig gar nicht beantwortet und wenn, dann oft negativ. Ausländische Medienschaffende sind nach Angaben des FCCC in China auch mehrfach von Polizisten eingeschüchtert und an ihrer Arbeit gehindert worden. Klar ist, wegen der strikten Covid-Maßnahmen werden die Winterspiele im Februar in einer vom Rest des Landes komplett abgeschirmten sogenannten Blase stattfinden. Auch Journalistinnen und Journalisten werden Teil davon sein. Kritiker werfen Chinas Führung vor, mit dieser Praxis verhindern zu wollen, dass negativ über das Land berichtet wird. Die Staatsführung politisiere die Olympischen Spiele, obwohl sie immer wieder das Gegenteil behaupte. Gerade in autoritär regierten Ländern wie China werde der Sport politisiert, meint der chinesische Bürgerrechtler und Jurist Tang Biao, der im US-Exil lebt. China trage die Olympischen Spiele nicht aus, weil die kommunistische Partei Sport so gern möge, sondern weil es sich um ein mächtiges Propagandawerkzeug handle. Und die Partei nutze die Spiele, um sich politische Legitimität zu verschaffen. Die Schwierigkeiten bei der Berichterstattung überraschen die wenigsten Journalistinnen und Journalisten in China. In der Volksrepublik herrscht keine Meinungs- und Pressefreiheit. Chinesischer Journalismus ist komplett auf Linie mit der Staats- und Parteiführung. Ausländische Journalisten werden seit Jahren bei ihrer Arbeit behindert.
Soweit unser Blick nach Peking. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Sicht der Sportler. Die sollen ja eigentlich bei Olympischen Spielen im Mittelpunkt stehen. Die Athleten, die jahrelang trainieren für solche Momente.
Einmal noch nach rechts in die Zielkurve laufen lassen. Deutschland ist Olympiasieger. Schwarz, Rodel, Gold.
Johannes Rizek rennt wohl zu Gold. Rizek oder Riesle, Rizek holt Gold.
Aber das hier heute, das ist magisch.
Eine unglaubliche Geschichte, die zur Erfüllung ging. Einfach fantastisch.
Ja, bei den letzten Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea gab es insgesamt 14 Goldmedaillen für Deutschland, so viele wie niemals zuvor. Und jetzt, einen Monat vor den Spielen in Peking, hören wir quasi gar nichts von Vorfreude oder Medaillenträumen. Stattdessen müssen die Athleten Fragen dazu beantworten, ob sie überhaupt nach China fahren wollen.
Einen gesamten sportlichen Boykott des deutschen Teams lehnt die Vereinigung Athleten Deutschland ab. Aber viele Athleten haben persönlich große Bedenken, auch wegen der Corona-Maßnahmen, die in China extrem rigoros umgesetzt werden.
Der deutsche Rodler Tobias Alt wurde bei einem Weltcup in Peking vor einigen Wochen positiv getestet. Er wurde noch an der Rodelbahn abgeführt und mit Blaulicht in ein Quarantänehotel gebracht. In seinem Zimmer gab es dann die Überraschung. Dort krabbelten nämlich Käfer auf dem Bett und im Bad herum.
Ja, ich war erstmal fassungslos. Ich habe gedacht, das ist irgendwie ein Scherz. Das ist gleich irgendwie versteckte Kamera oder irgendwas. Also das war wirklich, wo ich dachte, ja, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich jetzt da eingesperrt bin. Und dann ist mir gleich durch den Kopf gegangen, ja, was passiert denn als nächstes? Was ist denn, wenn die nächsten Tests auch positiv sind?
Ja, das waren sie zum Glück nicht. Der Test stellte sich als falsch positiv heraus. Und trotzdem hat Rodel-Kollegin Nathalie Geisenberger die Zeit in Peking als so unangenehm empfunden, dass sie offen drüber nachdenkt, freiwillig auf Olympia zu verzichten.
Die Bedingungen, die wir da vor Ort erlebt haben, die sprechen dafür, da nicht unbedingt nochmal hinzufahren. Ja. Ob ich das da letztendlich wirklich mache oder nicht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber einfach wird's nicht.
Die Sportlerinnen und Sportler müssen also die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees ausbaden, die Spiele nach Peking vergeben zu haben. Unser ARD-Kollege Markus Tepper berichtet seit vielen Jahren über das IOC und auch über den Weltfußballverband FIFA. Er hat viele Kongresse der beiden Verbände vor Ort als Reporter erlebt.
Markus, diese Zustände in Peking bereiten den Athleten Sorgen. Die USA und einige weitere westliche Länder haben einen politischen Boykott beschlossen. Wie positioniert sich denn da das IOC?
Ja, das IOC singt weiterhin das Lied und die Mär vom unpolitischen Sport. Man simuliert da so eine Trennung, indem man sagt, ja, wir nehmen und respektieren diese politischen, diplomatischen Boykotte der USA und seiner Verbündeten zur Kenntnis. Wir respektieren das auch, aber das sind reine politische Maßnahmen. Der Sport ist unpolitisch, also halten wir uns aus dieser Sache raus. Wichtig ist, dass die Athletinnen und Athleten, die zum Teil Jahre, Jahrzehnte für diese Olympischen Spiele trainiert haben, teilnehmen können. Im Sinne des Sports, der olympischen Idee, der Völkerverständigung, man kennt das alles. Also hier wird jetzt wieder die Mehr erzählt vom unpolitischen Sport, der sich von der Weltpolitik an der Stelle absondert und vielleicht sogar ein bisschen der bessere Teil der Politik ist, weil er eben auf Völkerverständigung setzt.
Ja, auch hinsichtlich der Fußball-WM in Katar brodelt es seit Monaten. Da berichten Menschenrechtsorganisationen von 15.000 Toten auf den WM-Baustellen. Norwegische Reporter sollen vor kurzem in Katar festgehalten worden sein, weil sie über solche Missstände berichten wollten. Wie verhält sich denn die FIFA dazu?
Die FIFA ist an der Stelle nach meinem Eindruck noch einen Schritt eigentlich hinter dem IOC. Das IOC hat mal eine Zeit lang behauptet, rund um die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking, dass große Sportveranstaltungen dazu beitragen würden, die politische Situation, die Menschenrechtssituation in solchen Staaten, die eher autokratisch regiert werden, zu verbessern. Das wiederholt das IOC zum Glück nicht, weil, glaube ich, alle wissen, dass sich die Menschenrechtslage in China seit 2008 auch nicht durch Olympia verbessert hat. Die FIFA spielt diese Karte noch, indem sie nämlich sagt, dass sich durch diese WM die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Arbeiter auf den WM-Baustellen verbessert hätten. Man hätte mit Gewerkschaften geredet, man hätte das viel gescholtene Kafala-System in Katar durch diese WM abgeschafft. Ob das wirklich so ist, habe ich so meine Zweifel. Es gibt durchaus Berichte, dass das Kafala-System in Katar zwar formal abgeschafft worden ist, es aber längst nicht alle Firmen, alle Arbeitgeber dort vor Ort so praktizieren, dass die Menschen, die für sie arbeiten, auch ihre Pässe zurückbekommen und sich frei bewegen oder frei ein- und ausreisen können. Also auch die FIFA versucht, sich politisch neutral zu verhalten, die Gastgeber nicht zu vergrätzen und eher den Scheinwerfer auf das zu lenken, was sie als positiv empfindet, positiv darstellt, und das Negative weitgehend auszublenden.
Aber Markus, warum vergeben FIFA und IOC ihre Premium-Großereignisse an diese Staaten, in denen nach westlichen Maßstäben undemokratische und unfreie Zustände herrschen?
Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage und da muss man ein bisschen zurückgehen in die Vergabe solcher Events. Bleiben wir mal bei den Olympischen Winterspielen 2022, die vor 6 Jahren, 2015, vergeben wurden. Ich selber habe diese Vergabe und den Bewerbungsprozess begleitet. Und Fakt ist, dass zahlreiche europäische Bewerber, unter anderem auch München, vor der Vergabe ausgestiegen sind aus dem Bewerbungsprozess. In München stoppte eine Volksbefragung die dortige Olympia-Bewerbung für 2022. Und Fakt war, dass am Ende nur zwei Bewerber überblieben, nämlich Almaty in Kasachstan und eben Peking. Und das IOC eigentlich gar keine andere Wahl hatte, als diese Spiele in diese Staaten, die jetzt beide nicht unbedingt demokratisch verfasst sind, zu vergeben. Das heißt, da muss sich der demokratisch verfasste Westen ein bisschen an seine eigene Nase fassen und sagen, okay, wir können nicht immer nur kritisieren, dass solche Veranstaltungen in undemokratische Staaten vergeben werden, wenn wir selber noch nicht mal antreten wollen oder Ideen haben, wie wir es besser machen können. Andererseits sind die Gründe, warum demokratisch verfasste Staaten nicht mehr antreten, auch ein bisschen bei den Organisationen hausgemacht. Denn der Ruf von FIFA und IOC ist nun mal auch in Deutschland nicht der beste. Der Gigantismus der Spiele, die explodierenden Kosten, zurückliegende Korruptionsaffären, Wettaffären haben dazu beigetragen, dass der Ruf dieser Großorganisation hier nicht der beste ist. Und viele Leute sagen, ja, Olympia, Fußball-WM gucke ich mir gerne im Fernsehen an, finde ich prinzipiell auch gut, aber eigentlich möchte ich das nicht vor der eigenen Haustüre haben. Da muss es gerade beim IOC einen großen Wandel geben, indem man sagt, wir wollen einen Neuanfang wagen, wir wollen mehr Offenheit, mehr Transparenz wagen, wir wollen weg vom Gigantismus, wir müssen und wollen Kosten begrenzen. Da gibt es mit der Olympischen Agenda 2020+5 entsprechende Ansätze, aber irgendwann muss man damit auch mal ernst machen.
In diesem Jahr soll die Fußball-WM aber ab dem 18. November in Katar stattfinden, einem Land ohne Fußballtradition, in dem Homosexualität unter Strafe steht und Frauen durch die Gesetzgebung benachteiligt und unterdrückt werden. Es gäbe da also durchaus Gründe, darüber nachzudenken, ob man als große Fußballnation dort wirklich antreten möchte.
Also falls du da jetzt an den Deutschen Fußballbund denkst, der wird nicht auf Katar verzichten. Das macht Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, wenn er darauf angesprochen wird, immer wieder klar. Aus sportlicher Sicht komme ein Boykott nicht in Frage. Der DFB habe sich aber schon mit Menschenrechtsorganisationen getroffen und werde auch die Nationalspieler entsprechend sensibilisieren, erklärt Bundestrainer Hansi Flick.
Wir haben einige Spieler drin, die mit Sicherheit erwarten, dass wir da ganz klar Stellung nehmen. Und wir haben ja auch gesagt, wir werden uns dementsprechend informieren. Klar, wenn wir jetzt die Dinge, die dort vielleicht nicht ganz so gut laufen, nicht präsentiert bekommen, ja, aber wir werden uns mit Organisationen auch unterhalten und wir werden top vorbereitet sein. Top vorbereitet, was Fußball betrifft, aber auch genau diese Themen und das ist unser Ziel.
Was mir auffällt, Hansi Flick bleibt da sehr vage mit seinen Äußerungen.
Ja.
Er spricht da zum Beispiel nicht an, dass es in Katar weiterhin extrem schwere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Arbeiter auf den WM-Baustellen geben soll.
Unsere Kollegin Marina Schweizer, die befasst sich seit Jahren intensiv mit den Hintergrundthemen des Weltsports. Sie kommentiert das vor uns liegende Sportjahr 2022.
Eines ist jetzt schon klar. Das Sportjahr 2022 wird der Sündenfall für das IOC und die FIFA. Olympische Spiele in Peking, die Fußball-WM der Männer in Katar. Die Welt zu Gast bei Autokraten. Bei diesen Gastgebern wäre es eine Sünde, alles rund um die Wettkämpfe auszublenden. Spiele, Freude, Weltfrieden. Das wäre den großen Sportorganisationen wohl recht. Es wäre für FIFA und IOC zu schön, wenn sich das Publikum als so dumm erwiese. Wenn es nicht sehen würde, dass Ausrichterländer für die Verbände lukrative Märkte sind. Den Gedanken, dass Olympische Spiele Gastgeber zum Positiven verändern können, braucht das IOC im Falle Chinas gar nicht erst zu bemühen. Das Land hat diese Behauptung selbst widerlegt. Denn seit den Sommerspielen 2008 ist die Menschenrechtssituation nur schlechter geworden. Das IOC hat durch seine erneute Vergabe bewiesen, dass es ohnehin nicht so genau hinschaut. Und dass sich für die Winterspiele 2022 keine Demokratie beworben hat, liegt am unattraktiven Produkt. Teure Winterspiele waren da schwer vermittelbar. Die Vergabe der Spiele und der WM war in der Tat der Knackpunkt. Wer heute schulterzuckend feststellt, dass man das jetzt nicht mehr rückgängig machen kann, muss sich fragen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wenn das IOC und die FIFA jetzt beteuern, dass sie sich eine Menschenrechtsagenda geben, dann kann es nicht bei windelweichen Formulierungen bleiben. Jedes potenzielle Gastgeberland muss spätestens nach diesem Sündenjahr an Standards gemessen werden. 2022 muss der Tiefpunkt der Skrupellosigkeit sein und sollte dann auch durch den öffentlichen Druck dringend zum Wendepunkt gemacht werden. Also hinschauen statt hinnehmen.
Und wir haben hingeschaut in der vergangenen Viertelstunde hier im Inforadio und wir werden das auch in den kommenden Monaten tun.
Das war unser Ausblick auf das Jahr der umstrittenen Sportgastgeber Peking und Katar. Es verabschieden sich
Tabea Kunze
und Jakob Rüger.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.